Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Warner am Mikrofon herzlich willkommen. Das Wirtschaftsministerium setzt auf den EM-Faktor und erhofft sich von der Fußball-Europameisterschaft zumindest kurzfristig positive Konjunkturimpulse. Doch wie war das bei vergangenen Großereignissen? Hatten die tatsächlich das Zeug zu einem Konjunkturbooster? Dazu gleich mehr. Zunächst aber schauen wir auf ein Thema, das zumindest an den Börsen derzeit eher ein Stimmungskiller ist. Die Zölle auf chinesische Elektroautos, die die EU angedroht hat in dieser Woche. Noch ist nicht das letzte Wort gesprochen. Noch besteht die Möglichkeit, im Dialog mit China eine einvernehmliche Lösung zu finden bis Anfang Juli. Darauf hofft zumindest die Bundesregierung, wie es heute hieß. Doch was, wenn nicht? Wie könnte eine Antwort Pekings aussehen? Und was würde eine WTO-Klage bedeuten? Eva Lambi-Schmidt hat sich umgehört.
Beobachter rechnen damit, dass die chinesische Staats- und Parteiführung die neuen EU-Strafzölle nicht einfach über sich ergehen lässt. So auch Miko Huotari, Leiter des China-Forschungsinstituts Merix in Berlin.
Alle Muster, die wir bislang auf der chinesischen Seite in Fragen der Handelspolitik gesehen haben, weisen darauf hin, dass die Führung hier mit Härte reagieren wird und sich durchaus auch auf schwere Auseinandersetzungen einstellt. Es besteht kein Interesse an einem Handelskrieg, aber das bedeutet nicht, dass die Führung automatisch zu Kompromissen bereit ist.
Möglich sei eine Klage vor der Welthandelsorganisation WTO. Die Volksrepublik ist der Welthandelsorganisation im Jahr 2001 beigetreten. International gab es die Hoffnung, dass sich China durch Handel in eine freie Marktwirtschaft wandeln wird. Doch mehr als 20 Jahre später steht das von der kommunistischen Partei regierte Land weiter in der Kritik, sich nicht an die marktwirtschaftlichen Regeln der WTO zu halten. Seit Jahren beklagen ausländische Unternehmen beispielsweise einen erschwerten Marktzugang in China.
Eine Klage wäre in vielerlei Hinsicht sehr gut. Es würde zeigen, dass dieser Mechanismus genutzt wird, um in Handelsstreitigkeiten miteinander klarzukommen.
So Miko Huotari von Merix. Nach seiner Einschätzung würde ein solches Verfahren eher zu Ungunsten Chinas ausgehen.
So wie die Kommission das eingeleitet hat, das sind ja WTO-kompatible Verfahren und scheint mir insgesamt sehr solide angegangen. Insofern sollten wir fast darum bitten, dass Peking diesen Schritt unternimmt.
Er und weitere Analysten halten zudem Gegenmaßnahmen Chinas für möglich, um gezielt einzelne EU-Länder unter Druck zu setzen.
China perhaps intends to target the aviation space and the agriculture space,
sagte Joe Mazur, Analyst des Rechercheteams Trivium in China, der Nachrichtenagentur Reuters. Den Bereich Landwirtschaft hält er für wahrscheinlicher. So hat China eine Möglichkeit, die wichtigsten Befürworter der Zölle in der EU, nämlich Frankreich und Spanien, zu bestrafen. Es gibt bereits eine laufende Untersuchung zu französischem Brandy und es gab Anzeichen dafür, dass es eine Untersuchung von Schweinefleisch aus der EU geben könnte. Und Spanien ist der größte Produzent von diesem. Im vergangenen Jahr war Spanien mit knapp 23% der gesamten Schweinefleischeinfuhren Chinas der größte Lieferant der Volksrepublik. Das chinesische Handelsministerium erklärte bereits, chinesische Unternehmen hätten das Recht, Anträge auf Anti-Dumping-Untersuchungen zu europäischen Milch- und Schweinefleischimporten einzureichen. Miko Huotari vom China-Forschungsinstitut Merix geht davon aus, dass China nicht nur auf Bestrafung setzt, denn nicht alle EU-Mitgliedstaaten befürworten die neuen Zölle.
Man setzt aber eben auch auf Zuckerbrot und Gespräche mit den Deutschen, mit den Ungarn, mit den Schweden. Also hier wird sicherlich das ganze diplomatische Arsenal aus Peking ausgefahren werden, um diese Entscheidung zu revidieren oder zu korrigieren.
Soweit Eva Lambi-Schmidt und damit schalten wir zu Stefan Wolf in den Frankfurter Börsensaal. Autoaktien haben ja schon in den vergangenen Tagen deutlich nach unten gezogen im DAX. Wie sieht's denn heute aus?
Ja, das unschöne Wort vom Handelskrieg mit China, von einem drohenden Handelskrieg mit China, macht auch weiterhin die Runde hier an den Finanzmärkten und belastet dabei vor allen Dingen Autowerte. BMW, Mercedes und VW verlieren hier bis zu 1,5%. Auch Zulieferer sind betroffen, wie die Papiere von Continental, die 1,8% verlieren. Hier gibt es übrigens auch noch Berichte, denen zufolge Continental im Zuge des Arbeitsplatzabbaus im Werk in Gifhorn diese Arbeitskräfte weitervermitteln will an den Rüstungskonzern Rheinmetall. Der deutsche Aktienindex verliert aktuell 190 Punkte oder ein glattes Prozent auf 18.074 Punkte.
Ja, in unmittelbare Folgen der Zölle auf die Wirtschaftsleistung sieht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung zumindest erstmal nicht. Und insgesamt sind die DIW-Konjunkturforscher wieder etwas zuversichtlicher, haben ihre Prognose für dieses Jahr auch erhöht auf plus 0,3% jetzt. Ja, und dann ist heute Abend ja auch noch Anpfiff, Fußball-Europameisterschaft. Und dann noch im eigenen Land. Wird sich das denn positiv bemerkbar machen bei der Konjunktur? Wie sind da die Einschätzungen?
Wenn man dem IFO-Institut glauben kann, dann wird es keinerlei Auswirkungen geben oder nur kaum Auswirkungen. Denn Berechnungen des IFO-Instituts zufolge werden die Touristen, die zur EM einreisen, etwa 0,1% zur Wirtschaftsleistung beitragen. Und das IFO-Institut konstatierte auch, die Stimmung verbessere sich angesichts solcher sportlichen Großereignisse kaum. Meine Frage deshalb an David Kohl, er ist Chefvolkswirt beim Schweizer Bankhaus Julius Baer. Herr Kohl, wenn so eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft startet, da sagt man ja, okay, die Menschen kaufen sich einen neuen Fernseher, es wird mehr gegessen und getrunken, der Konsum kriegt also richtig Schwung. Ist das eine Milchmädchenrechnung?
Nein, es gibt natürlich diese Multiplikatoreneffekte. Sie geben für ihr Ticket das Geld aus, sie müssen hinkommen. Das heißt, da kann man schon was festhalten. Die Frage ist, fällt das wirklich stark ins Gewicht? Wir kennen das in der Schweiz, da fällt das stark ins Gewicht, weil die Ökonomie kleiner ist und dann natürlich große Ereignisse sehr viel stärker zu Buche schlagen. In Deutschland sind die Zahlen dann, die Verhältnisse ganz anders. Und da wird das dann bei der Berechnung des Bruttoinlandsprodukts oder des Konsums nicht mehr signifikant zu Buche schlagen.
Kann es also sein, dass der deutsche Verbraucher, wenn er sich einen neuen Fernseher tatsächlich kauft, das Geld an anderer Stelle wieder einspart?
Davon ist auszugehen und es ist so, dass die Verbraucherzurückhaltung, die wir schon sehen, viel daherkommt, dass man sich nicht wirklich reich fühlt, dass man vielleicht nicht mit den Einkommen klarkommt, dass man unter immer noch den hohen Preisen leidet. Und da liegt es natürlich nahe, diese Dinge werden nicht überwunden werden, auch nicht mit der Heim-Europameisterschaft.
Trotzdem hat ja das DIW die Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft leicht angehoben, 0,3%, nicht viel, aber immerhin. Und deshalb die Frage, wo soll das Wachstum herkommen?
Es kommt tatsächlich vom Konsum. Sie dürfen nicht vergessen, dass gerade in den vergangenen Jahren man nicht nur wenig konsumiert hat, weil die Preise hoch waren, sondern weil man auch extrem stark in die Sparneigung gegangen ist. Das ist ein Ausdruck der schlechten Konsumentenstimmung. Und da liegt natürlich die Hoffnung, dass jetzt, wenn die Preise nicht mehr so stark steigen, wenn die Einkommen weiter steigen, wenn wir weiterhin Vollbeschäftigung haben, dass auch der Konsum wieder anfängt, zum Wachstum beizutragen. Und da kommt man von einem sehr tiefen Niveau. Und da kann man durchaus, wie das IFO-Institut das sagt, der Konsum kann wieder ein Wachstumstreiber werden, ein positiver und daher die besseren Aussichten nach vorne.
Das heißt, die Konsumstimmung steht und fällt im Endeffekt mit dem Vertrauen in die eigene Finanzkraft, in das eigene Einkommen?
Das ist bestimmt sehr viel wichtiger als das Vertrauen in die eigene Fußballnationalmannschaft. Das muss man festhalten. Es ist wirklich die Einkommensentwicklung, die man sieht. Also aber nicht nur die, sondern auch die Vermögensentwicklung. Die spielt hier auch eine große Rolle. Und da hat gerade im Immobilienbereich auch das nicht gerade zum Positiven beigetragen. Das heißt hier auch Zurückhaltung. Da spart man etwas mehr.
Gleichzeitig halten sich ja auch die Firmen mit ihren Investitionen deutlich zurück. Glauben Sie, dass da ein bisschen Belebung auch von dieser Seite kommen könnte?
Ja, das ist natürlich so, dass viele Investitionsbereiche einfach, man muss investieren. Gerade im Tech-Bereich sieht man das, da hat man fast keine andere Wahl, als zu investieren. Aber auch im Handelsbereich, wir reden immer über Infrastruktur, aber auch in anderen Bereichen, da muss man fast investieren, weil die geopolitische Lage, weil die politische Lage sich geändert hat. Wir haben es gehört, auch Rheinmetall, also gerade im Verteidigungsbereich, das sind alles Investitionen, die sind unabhängig von der Stimmung, die sind unabhängig von den Zinsen. Und da passieren schon die Investitionen. Das heißt, auch hier der Bereich läuft vielleicht sogar besser, als man befürchtet hätte, aufgrund der hohen Zinsen.
Und als Chefvolkswirt eines Schweizer Bankhauses schlagen da jetzt angesichts der EM zwei Herzen in Ihrer Brust?
Das kann man so sagen. Natürlich hat man dann natürlich die Möglichkeit, hier zu diversifizieren und wirklich zu zwei Mannschaften zu halten.
David Kohl war das Chefvolkswirt vom Bankhaus Julius Baer. Danke für die Information.
Ja, danke auch aus dem Kölner Studio. Die politische Lage, die hat sich ja in der Tat verändert nach den Europawahlen. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire, der warnt heute davor, dass Frankreich im Zuge der Neuwahlen in eine Finanzkrise schlittern könnte. Nicht ohne Grund, oder?
Das geschieht durchaus nicht ohne Grund, wenn man sieht, welche Programmatik der Rassemblement National verfolgt. Es geht darum, die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe zu senken, unter anderem die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Lebensnotwendigkeiten. notwendige Güter voranzutreiben, die Rente mit 60 zu sichern und sehr viel in den öffentlichen Sektor zu investieren. Das hätte natürlich zur Folge, dass der Schuldenstand deutlich ansteigt. Die Kurse von französischen Großbanken brechen daraufhin ein, aber ziehen auch den Finanzsektor in Deutschland in Mitleidenschaft. Der Risikoaufschlag für französische Anleihen, der ist übrigens auf den höchsten Stand seit mehr als 4 Jahren geklettert.
Und wie sieht es bei deutschen Anleihen aus heute?
Da sieht man, wo das Geld hinfließt, denn es wird eine Flucht in deutsche Anleihen zu verzeichnen sein. 2,20 Euro haben die Papiere zugelegt. Die Umlaufrendite brach um 17 Basispunkte auf 2,44% ein. Der Euro deutlich günstiger bei einem $1,0701. Die Feinunze Gold kostet 12 Dollar mehr, jetzt genau 2.328,37 $.
Börseninformationen waren das von Stefan Woll. Vielen Dank nach Frankfurt. Die Inflation hat nicht nur das Bauen teurer gemacht, sondern auch die Finanzierung von Immobilienkrediten. Die hohen Zinsen lassen den Traum vom Eigenheim für manch einen platzen, zumal Immobilien zumindest in Ballungsgebieten für viele unbezahlbar geworden sind. In den USA ist das nicht anders. Dort hält sich die Inflation noch hartnäckiger als bei uns im Euroraum. Und außerdem sind dort auch noch die Kosten für Grundsteuer, Versicherung und Energie, die eine eigene Immobilie ja mit sich bringt, um über ein Viertel gestiegen in den letzten Jahren. Aus Washington berichtet Claudia Sache.
Owning a house was like the American dream is to own a house and the ability to own a house is just becoming increasingly rare for young people.
Ein Haus zu besitzen war schon immer der amerikanische Traum, aber junge Leute haben immer seltener die Möglichkeit dazu, beklagt Adriano, 21 Jahre alt und Student an der George Washington University in Washington, D.C. Tatsächlich wird die Erfüllung des Traums vom Eigenheim für viele Menschen in den USA immer schwieriger. Nicht nur ein Haus zu kaufen, sondern sogar ein eigenes Haus zu unterhalten, ist vor allem für junge Amerikanerinnen und Amerikaner fast unerschwinglich geworden. Nach einer neuen Studie von Bankrate, einem Unternehmen für Finanzdienstleistungen, sind allein die Unterhaltskosten in den vergangenen 4 Jahren um durchschnittlich 26% gestiegen. Damit rückt der Kauf von Wohneigentum in weite Ferne, bestätigt die 19-jährige Jasmine aus dem Bundesstaat New York. Sie studiert International Studies an der American University in Washington.
Die Wirtschaft in den USA ist gerade eigentlich gut, aber der Immobilienmarkt ist nicht genug reguliert. Es fühlt sich so an, als würde die junge Generation abgehängt, während die älteren Generationen sich immer noch Häuser kaufen. Das können wir uns nicht leisten und das macht mir ein bisschen Angst.
We can't afford to do that, which is a little scary.
Gut $1,500 pro Monat zahlen US-Eigenheimbesitzer derzeit durchschnittlich für Grundsteuer, Hausversicherung, Energie und andere Unterhaltskosten. Vor 4 Jahren waren es noch rund $1,200 monatlich. Gerade Versicherungen haben infolge von zunehmendem Extremwetter, wie zum Beispiel Waldbränden, Wirbelstürmen oder Überflutungen, drastisch ihre Policen erhöht. Aber mal abgesehen von den laufenden Kosten für eine Immobilie sind auch die Kaufpreise für Häuser und Wohnungen seit der Corona-Pandemie rapide gestiegen, durchschnittlich um 28%. Wegen der teuren Kredite kann sich kaum ein Mensch ohne ausreichend Eigenkapital ein Haus kaufen, sagt der 24-jährige Joel Castro, Lokalpolitiker in Houston im Bundesstaat Texas.
Meine Generation kann es sich nicht mehr leisten, ein Haus zu kaufen. Ich versuche seit 1,5 Jahren, ein Haus zu erwerben. Das ist unheimlich schwierig als Erstkäufer. Es gibt hier eine riesige Krise beim bezahlbaren Wohnen. Ich habe einen gut bezahlten Job. Ich sollte mir ein Haus leisten können.
Am teuersten ist Hauseigentum im US-Bundesstaat Hawaii, dicht gefolgt von Kalifornien, Massachusetts, New Jersey und Connecticut. Und natürlich in den Metropolregionen wie New York City, Los Angeles und auch Washington, wo Mieten üblicher und trotzdem schon lange nicht mehr bezahlbar ist. Die 22-jährige Studentin Caroline wird wohl deswegen wieder zurück in ihre Heimat nach Portland, Maine ziehen.
Ich würde schon gerne mal ein Haus besitzen, aber der Immobilienmarkt ist wahnwitzig, vor allem in DC. Ich muss nach meinem Studium nach Hause ziehen, weil ich mir das Leben hier nicht leisten kann.
Die Krise um bezahlbaren Wohnraum entwickelt sich neben der Inflation zu einem der Top-Wahlkampfthemen. Nach einer neuen ABC-Ipsos-Umfrage haben US-Wählerinnen und Wähler in Wirtschaftsfragen wesentlich mehr Vertrauen in den Republikaner Donald Trump als in den amtierenden Präsidenten. Das könnte Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl im November in Bedrängnis bringen.
Über die Wohnungskrise in den USA berichtete Claudia Sare. Fast alles, was in der Landwirtschaft geerntet wird, wird von Maschinen übernommen. Sie dringen zunehmend in Bereiche vor, in denen lange vor allem Handarbeit angesagt war, beim Erdbeerpflücken oder Traubenernten. Darum ging es in den vergangenen zwei Wochen an dieser Stelle. Heute geht es im Firmenporträt um einen maschinellen Klassiker, den Mähdrescher. Die ersten Mähmaschinen für Getreide ruckelten bereits in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts über den Acker. Einer der Global Player in diesem Bereich ist die Firma Claas, die gestern die Auslieferung ihres 500.000. Mähdrescher feierte. Mirko Smiljanic berichtet.
Weizenernte in Brandenburg. Mit einer Geschwindigkeit von 5 Kilometern pro Stunde fährt ein Claas Lexion 8900 über das Feld. Ein Mähdrescher der Superlative, das Flaggschiff der Claas Group, eine Maschine mit beeindruckenden Leistungszahlen. Schneidwerkbreite knapp 14 Meter, Korndurchsatz 120 Tonnen pro Stunde, Kornverlust weniger als 1%, Korntankvolumen 18.000 Liter, Motorleistung 700 PS.
Der Mähdrescher ist im Prinzip auch eine Art Vollernter für Getreide und für Hülsenfrüchte primär natürlich. Und wie der Name schon sagt, verbindet er im Wesentlichen die zwei Arbeitsgänge Mähen und Dreschen. Sprich, es wird vorne das Getreide vom Schneidwerk abgeschnitten, der Halm quasi von der Halmbasis getrennt und dann in den Mähdrescher befördert.
Matthias Mumme, stellvertretender Pressesprecher der Claas Group in Hasewinkel, einer kleinen Stadt zwischen Bielefeld und Münster.
Im Mähdrescher erfolgt dann der Ausdrusch und die sogenannte Sekundärabscheidung. Sprich hier, das Korn wird dann von der Hülse, vom Fruchtkörper und vom Stroh vom Halm getrennt innerhalb des Mähdreschers, wird dann im Mähdrescher auch nochmal gereinigt. Das erfolgt über ein leistungsfähiges Gebläse. Da gibt es unterschiedliche Bauarten. Und nach der Reinigung wird das Getreide dann in den Korntank befördert, wo es dann bis zum Überladen verbleibt.
Die Claas Group ist ein international arbeitender Landmaschinenhersteller. Neben Mähdreschern stellt sie unter anderem Traktoren, Feldhäcksler, Mähwerke, Heuwender und Ballenpressen her. Weltweit 12.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt die Gruppe mit Sitz im nordrhein-westfälischen Hasewinkel. 2023 lag der Umsatz bei 6,1 Milliarden Euro. Der Konzern ist nicht börsennotiert. Mehrheitseigentümerin und Vorsitzende des Gesellschafterausschusses ist Katrina Claas-Mühlhäuser. Seit einigen Jahren unübersehbar sind Verschiebungen im Bereich der technischen Innovationen. Das Smart Farming Agrarmanagement spielt eine immer größere Rolle.
Also hier Konnektivität, die Vernetzung von Maschinen, das Sammeln und Auswerten von Daten, das Datenmanagement und solche Dinge, aber eben auch Maschinenintelligenz auf den Maschinen selbst. Das hat eine immer größere Relevanz bekommen in den letzten Jahren und das setzt sich jetzt natürlich auch fort in den nächsten Jahren. Sprich hier die Automatisierung in Richtung Hochautomatisierung und dann im nächsten Schritt eben auch bis hin zur Vollautonomie bei der Landtechnik.
Bis Mähdrescher fahrerlos Getreide ernten, wird es aber noch ein paar Jahre dauern, was auch an seinem speziellen Arbeitsumfeld liegt, so Matthias Mumme.
Der Fahrer, der hat eine sehr wichtige Kontrollfunktion nach wie vor auf dem Mähdrescher, nicht nur was die Abläufe der einzelnen Funktionen angeht, sondern eben auch die Kontrolle des Vorfeldes. Also das, was vorne vom Mähdrescher aufgenommen wird, da muss man eben auch immer sehen, dass es hier Hindernisse im Feld gibt, die man natürlich sensorisch erkennen kann. Aber es kommt eben auch vor, dass irgendwelche Sachen im Feld rumliegen, die dort nichts verloren haben. Das können hier Autoteile sein, die irgendjemand entsorgt hat. Das können Autoreifen sein, die jemand entsorgt hat. Ich habe auch schon mal erlebt, dass hier komplette Büroeinrichtungen in Getreidefeldern auf einmal rumstanden, die dort entsorgt wurden.
Die Claas Group ist ein international tätiger Konzern. Ihre Entwicklung steht und fällt mit dem Erfolg auf globalen Märkten. Bei genauem Hinsehen wird allerdings deutlich, wie extrem unterschiedlich die jeweiligen Märkte sind. An Brasilien und Indien, zwei hochdynamische Länder, lässt sich das exemplarisch zeigen. In Indien dominiert heute noch eine Selbstversorgerlandwirtschaft mit kleinen Parzellen, die mit Traktoren im unteren PS-Bereich bearbeitet werden. Für Mähdrescher wie den hochkomplexen Lexion 8900 gibt es dort zurzeit nur einen Nischenmarkt.
Wenn man jetzt nach Brasilien schaut, da ist es genau anders. Ja, Brasilien hat sich sehr, sehr stark in Richtung Großflächenlandwirtschaft entwickelt, ja auch schon über die letzten Jahrzehnte. Dort dominieren Großbetriebe tatsächlich das Geschehen im Bereich Nahrungsmittelproduktion, im Bereich der Erzeugung landwirtschaftlicher Güter. Und Brasilien ist natürlich ein Markt, wo dann eben Großmaschinen wie Mähdrescher, Feldhäcksler, aber wie eben auch Großtraktoren mit 500, 600 PS und mehr oder eben auch die entsprechenden Anbaugeräte dafür mit Arbeitsbreiten von bis über 20 Meter dort entsprechend eben auch sehr, sehr stark vermarktet werden können.
Immer stärker schiebt sich aber noch ein anderes Thema in den Vordergrund, der Klimawandel. Ohne Nachhaltigkeit geht gar nichts mehr.
Wir haben beispielsweise letztes Jahr angefangen, hier unsere Erntemaschinen und Traktoren ab Werk mit hydrierten Pflanzenölen zu befüllen, mit HVO, was natürlich hier in den Werken dann auch eine CO2-Einsparung mitbringt. Und haben auch die Freigabe erteilt für diese Maschinen für den Betrieb mit HVO-Kraftstoffen, egal ob jetzt hochkonzentriert als HVO 100 oder in Beimischung.
Ein kleiner Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit. Welche großen Schritte der Klimawandel von der Claas Group erzwingt, wird die Zukunft zeigen.
Die Claas Group im Firmenporträt von Mirko Smiljanic. Die Reform des Postgesetzes ist eines der Themen in der heutigen Wirtschaftspresseschau.
Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder meint, es würden immer weniger Briefe verschickt. Die Postreform der Ampel ist daher nachvollziehbar und überfällig. Sie wird zwar nicht verhindern, dass die Kosten weiter steigen. Durch die Entschleunigung, Briefe dürfen künftig länger unterwegs sein, sollen künftige Preissteigerungen jedoch gedämpft werden. Ein Problem jedoch bleibt. Anders als Wirtschaft und Gesellschaft sind die Behörden in der alten Welt stecken geblieben. Hier muss sichergestellt werden, dass in Briefschreiben formulierte Fristen an längere Zustellzeiten angepasst werden. Die Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem die Passauer Neue Presse gehört, betont, es sei wichtig, dass die Wege zur nächsten Postfiliale oder zumindest zum nächsten Automaten kurz bleiben. Hier soll es weiter ein breites Netz in der Fläche geben. Trotzdem kann die Post alles in allem Kosten senken. Das sollte sich auch beim Porto niederschlagen. Billiger wird's natürlich nicht. Doch ein kräftiger Zuschlag sollte bei der nächsten Preisrunde vorerst tabu sein. Ein weiterer Punkt der Gesetzesnovelle: In der durch boomende Online-Bestellungen noch härter gewordenen Paketbranche sollen die Zusteller vor körperlicher Schwerstarbeit besser geschützt werden. Das ist höchst sinnvoll und begrüßenswert. Die Süddeutsche Zeitung äußert sich zum Vorschlag des Bundesverbands der deutschen Industrie BDI für ein schuldenfinanziertes Sondervermögen in Höhe von bis zu 400 Milliarden Euro. Der BDI-Vorstoß konzentriert sich vorrangig auf öffentliche Mehrausgaben für Verkehr, Gebäude, Bildung und Klima. Es hilft, dass auch die Wirtschaft ihre Stimme für einen Kurswechsel der Regierung erhebt. Deutschland ist bei den Ausgaben im internationalen Vergleich weit zurückgefallen. Der BDI sollte allerdings nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. Auch die Unternehmen geben zu wenig aus. Sie sollten aufhören, ihr Geld zu horten und stattdessen mehr am Standort Deutschland investieren. Nur so lässt sich die Wirtschaftsschwäche bekämpfen und der Wohlstand erhalten. Die Saarbrücker Zeitung bemerkt zu Überlegungen für einen weiteren Nachtragshaushalt im Bund: Finanzminister Christian Lindner pocht in den laufenden Etatverhandlungen für 2025 in der Ampel zu Recht auf Haushaltsdisziplin. Aber er ist eben auch kein dogmatischer Sparfuchs, der die Spielräume der Schuldengrenze nicht ausreizen wollte. In Schwächephasen der Konjunktur lässt die Schuldenbremse mehr neue Schulden zu. Und das ist auch gut so.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Warum die Berliner Fernwärme in weite Ferne rückt, das ist gleich eines der Themen in Deutschland heute hier nach den Nachrichten dann mit meiner Kollegin Columba Krieg am Mikrofon. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt an dieser Stelle Eva Warner. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.